Aldous Huxley, Zeit der Oligarchen, über Wissenschaft, Freiheit und Frieden. Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Gelesen von Frank Arnold. Produktion der Audio Verlag. 1. Bei einer derartig schlechten Einrichtung der Gesellschaft wie der unseren, in der eine kleine Zahl von Menschen die Macht über die Mehrheit hat und diese unterdrückt, dient jeder Sieg über die Natur unweigerlich nur dazu, Macht und Unterdrückung zu vergrößern. Und genau das geschieht heute. Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit Tolstoi diese Worte geschrieben hat, und nichts hat sich seither daran geändert. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben Wissenschaft und Technik beachtliche Fortschritte gemacht, genau wie die Zentralisierung von politischer und wirtschaftlicher Macht und wie Oligarchie und Despotismus. Man muss kaum erwähnen, dass die sich rasch entwickelnde Wissenschaft nicht der einzige Grund für diese Dynamik ist. Kein gesellschaftliches Übel hat jemals nur eine einzige Ursache. Umso schwieriger ist es, in jedem dieser Fälle ein Gegenmittel zu finden. Hier soll lediglich festgestellt werden, dass der wissenschaftliche Fortschritt einer der Urheber des voranschreitenden Niedergangs der Freiheit und der Zentralisierung der Macht im 20. Jahrhundert ist. Die angewandte Wissenschaft berührt das Leben der Menschen und der Gesellschaft an zahlreichen Punkten und in einer Vielzahl von Situationen. Und so mehrt sie auch die Macht der wenigen über die vielen auf vielfältige Weise. Auf den folgenden Seiten werde ich die wichtigsten aufzeigen und schildern, wie die angewandte Wissenschaft bislang zur Zentralisierung der Macht in den Händen einer kleinen herrschenden Minderheit beigetragen hat und wie man diesen Entwicklungen entgegentreten und sie vielleicht sogar umkehren kann. 1. In den letzten zwei oder drei Generationen wurden die politischen Bosse, die in den verschiedenen Nationalstaaten an der Macht waren, durch Wissenschaft und Technik mit Zwangsmitteln von nie dagewesener Effizienz ausgestattet. Der Panzer, der Flammenwerfer und der Bomber, um nur einige ihrer Werkzeuge zu nennen, lassen die herkömmlichen Methoden des Volksaufstands lächerlich aussehen. Gleichzeitig wurde die Polizei durch revolutionäre Fortschritte im Bereich Transport und Kommunikation massiv gestärkt. Fouché mag auf seine verquere Weise ein Mann mit herausragenden Qualitäten gewesen sein, doch verglichen mit der Geheimpolizei, über die moderne Diktaturen und selbst Demokratien verfügen, wirkt der Unterdrückungsapparat, den er für Napoleon schuf, geradezu absurd unbeholfen. In der Vergangenheit verdankten sich persönliche und politische Freiheiten zu einem erheblichen Maß der staatlichen Ineffizienz. Der Geist der Tyrannei war immer mehr als willig, doch ihre Organisation und materielle Ausstattung waren im Allgemeinen ungenügend. Fortschrittliche Wissenschaft und Technik haben das geändert. Wenn heute die Exekutive repressiv vorgehen will, steht ihr ein wunderbar effizienter Zwangsapparat zur Verfügung, den sie nur in Bewegung setzen muss. Dank der Begabung und eifrigen Mitwirkung gut ausgebildeter Physiker, Chemiker, Ingenieure und Erfinder sind Tyrannen in der Lage, immer mehr Menschen immer effektiver zu unterdrücken und können Strategen immer willkürlicher und auf immer größere Entfernung töten und vernichten. Die Natur wurde an vielen Fronten zurückgedrängt, doch, wie Tolstoi vorhersah, haben der Mensch und seine Freiheiten eine Reihe von Niederlagen erlitten. Dieser überwältigenden wissenschaftlichen und technischen Überlegenheit lässt sich im direkten Konflikt nichts entgegensetzen. Im Jahr 1848 war das Jagdgewehr den Waffen der Soldaten ebenbürtig und eine Barrikade aus umgestürzten Karren, Sandsäcken und Pflastersteinen bot ausreichend Schutz gegen Kavallerie und Kanonen. Nach einem Jahrhundert des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts können Waffen, wie sie den Massen zur Verfügung stehen, nicht mehr mit den Arsenalen der herrschenden Minderheit mithalten. Wenn die vielen den wenigen Widerstand leisten wollen, müssen sie dies daher auf Gebieten tun, auf denen die technische Überlegenheit nicht greift. In Ländern mit demokratischen Institutionen und einer Exekutive, die bereit ist, sich an die demokratischen Spielregeln zu halten, können sie sich gegen die Herrschaft der wenigen schützen, indem sie von ihrem Recht Gebrauch machen, zu wählen, zu streiken, Bürgerinitiativen zu gründen, Petitionen einzureichen, Versammlungen abzuhalten und in Pressekampagnen Reformen zu verlangen. Wo es jedoch keine demokratischen Institutionen gibt oder wo sich eine bislang demokratische Regierung nicht mehr an die Spielregeln hält, kann sich eine unterdrückte Mehrheit zum Widerstand gezwungen sehen. Da Wissenschaft und Technik in ihrem Sieg über die Natur jedoch die militärische und polizeiliche Macht der wenigen massiv gestärkt haben, kann gewalttätiger Widerstand nicht auf Erfolg hoffen. Denn im Falle eines bewaffneten Konflikts wird die Seite, die über Panzer, Flugzeuge und Flammenwerfer verfügt, unweigerlich den Sieg über die Seite davontragen, die bestenfalls mit Handfeuerwaffen und Granaten ausgestattet ist. Gibt es einen Ausweg aus einer derart ungünstigen politischen Situation, in der sich die Massen dank der angewandten Wissenschaft heute befinden? Bislang ist nur ein einziger Fall bekannt, der Hoffnung macht. In Südafrika und später in Indien standen Gandhi und seine Anhänger einer tyrannischen Regierung und ihrer militärischen Übermacht gegenüber. Gandhi, der nicht nur ein Idealist und Mann mit Prinzipien ist, sondern auch ein außergewöhnlich praktischer Politiker, begegnete dieser scheinbar ausweglosen Situation, indem er eine gewaltfreie Form des Widerstands organisierte, die er Satyagraha nannte. Für eine Darstellung der Methoden und der Folge von Satyagraha sei dem interessierten Leser »War Without Violence« von Krishna Lal Sridharani, New York 1939, empfohlen. An dieser Stelle soll es genügen zu erwähnen, dass mit dieser Methode in Situationen, die aus militärischer Sicht ausweglos waren, eine Reihe beeindruckender Erfolge erzielt wurden. Denjenigen, die der Ansicht sind, dass Gandhis Leistung in der historischen und psychologischen Situation des industrialisierten Westens nicht relevant sei, gibt Sridharani die folgende Antwort. Entgegen der landläufigen Meinung hat mich mein Kontakt mit der westlichen Welt zu der Überzeugung geführt, dass Satyagraha, wenn es bewusst und gezielt eingesetzt wird, im Westen auf noch fruchtbareren Grund fallen könnte als im Osten. Wie der Krieg verlangt Satyagraha Gemeinschaftssinn, Opferbereitschaft, Organisation und Disziplin. Und diese Eigenschaften habe ich in westlichen Gemeinschaften häufiger vorgefunden als in meinen eigenen. Die besten Vordenker der Kunst des Krieges werden vielleicht die effektivsten Vertreter des gewaltfreien Protests. Um es mit William James zu sagen, ist es nur eine Frage von Meinungsführern, die eine historische Gelegenheit ergreifen. Es heißt oft, Satyagraha sei machtlos gegen eine Organisation, deren Führer bereit sind, ihre militärische Überlegenheit ohne Skrupel und Bedenken auszuspielen. Wie jede andere Form des gewalttätigen oder gewaltfreien Widerstands kann Satyagraha den Erfolg nicht garantieren. Gegen vollkommen rücksichtslose und fanatische Gegner mag sich die Verweigerung der Zusammenarbeit und das, was Thoreau als zivilen Ungehorsam bezeichnete, zusammen mit disziplinierter Opferbereitschaft zwar als wirkungslos erweisen, doch die Situation, die sich daraus ergibt, kann materiell kaum schlechter sein, als sie es gewesen wäre, hätte man die unerträgliche Unterdrückung passiv erduldet oder erfolglos gewaltsamen Widerstand geleistet. Psychologisch und moralisch wäre sie dagegen aller Wahrscheinlichkeit nach sehr viel besser. Für die Beteiligten der Satyagraha, aber auch in den Augen der Beobachter und aller, die aus zweiter Hand von deren Errungenschaften erfahren. Es ist durchaus vorstellbar, dass Satyagraha in den kommenden Jahren im Westen Fuß fasst. Weniger, weil es einen Meinungswandel gäbe, sondern ganz einfach, weil sie für die breite Masse, vor allem in besetzten Ländern, die einzig gangbare Form des politischen Protests ist. Die Deutschen des Ruhrgebiets und der Pfalz griffen 1923 gegen die Franzosen zu einer Form der Satyagraha. Weil die Bewegung spontan entstand und philosophisch, ethisch und organisatorisch nicht vorbereitet war, fiel sie schließlich in sich zusammen. Doch sie hielt sich lange genug, um zu beweisen, dass auch eine westliche Nation, noch dazu eine, die mehr als jede andere gründlich militärisch indoktriniert war, ausgezeichnet in der Lage ist, gewaltfreien Widerstand zu leisten und bereitwillig Opfer auf sich zu nehmen. Es ist durchaus möglich, dass in der Bevölkerung im besetzten Deutschland ähnliche Satyagraha-Bewegungen aufkommen, nur diesmal reflektierter und besser vorbereitet. Da andere Formen des politischen Protests nicht realistisch sind, könnte dies früher oder später geschehen. Es wäre eine der glücklicheren Ironien der Geschichte, wenn das Land, das Clausewitz, Bernhardi und Hitler hervorgebracht hat, von den Umständen gezwungen würde, der erste westliche Vertreter des gewaltfreien Protests zu werden, der in dieser Zeit des wissenschaftlichen Fortschritts die einzige geeignete Alternative zu aussichtslosen Revolutionen und selbstmörderischem Krieg geworden ist. 2. Stift und Stimme sind dem Schwert mindestens ebenbürtig, denn das Schwert gehorcht dem gesprochenen oder geschriebenen Wort. Fortschrittliche Technik hat die Mächtigen nicht nur gestärkt, indem sie ihnen mehr und wirkungsvollere Zwangsmittel an die Hand gegeben hat, sondern sie hat auch Überzeugungsmittel hervorgebracht, die denjenigen früherer Herrschaft weit überlegen sind. Die Rotationsdruckmaschine und neuerdings der Rundfunk haben erheblich zur Konzentration der politischen und wirtschaftlichen Macht beigetragen. James Mill war der Ansicht, wenn alle Menschen lesen könnten, wäre die Herrschaft der Vernunft und der Demokratie auf immer gesichert. Doch in Wirklichkeit folgte auf die Einführung der Schulpflicht und die damit einhergehende Verbilligung und Beschleunigung älterer Druckverfahren fast überall ein Machtzuwachs der herrschenden Oligarchien auf Kosten der Massen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Eine Zeitung lässt sich nur attraktiv und billig produzieren, wenn sie subventioniert wird, ob von Werbekunden, also von Menschen aus Bankwesen und Großindustrie, von Organisationen, die ein Interesse daran haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, oder vom Staat. In Ländern, in denen die Presse als frei gilt, werden Zeitungen vornehmlich von Werbekunden finanziert und in geringerem Maße von politischen Parteien, Banken oder der Industrie. In Ländern ohne Pressefreiheit werden sie vom Staat finanziert. Wer zahlt, schafft an. In kapitalistischen Demokratien unterstützt die Presse ihre Werbekunden, indem sie ihren Lesern die Vorzüge der zentralisierten Industrie- und Finanzwirtschaft mitgibt, aber auch des Zentralstaats, der diesen Institutionen ihr einträgliches Geschäft ermöglicht. In totalitären Staaten predigen alle Zeitungen die Tugenden der staatlichen Allmacht, des Einparteiensystems und der allgegenwärtigen staatlichen Kontrolle. In beiden Fällen stärkt die fortschrittliche Technik die Bosse, indem sie ihnen die Mittel bereitstellt, die vielen davon zu überzeugen, dass die Konzentration der politischen und wirtschaftlichen Macht der Allgemeinheit zugute kommt. Das gilt nicht nur für die Presse, sondern auch für den Rundfunk. Das gesprochene Wort ist verführerischer als das gedruckte. In der Vergangenheit erreichten große Redner bestenfalls ein paar tausend Zuhörer. Dank der angewandten Wissenschaft kann ein wortgewaltiger Diktator aber Millionen von Menschen mit seiner emotional aufgeladenen Heilsbotschaft beglücken. Was Marc Anton mit der Menge gelang, die sich beim Begräbnis des ermordeten Cäsar versammelte, schaffen moderne Demagogen mit ganzen Nationen. Noch nie waren so viele, so wenigen so ausgeliefert. Die unerwünschte Propaganda geht so lange weiter, bis die Leute, die dafür bezahlen, ihre Meinung ändern oder andere Leute für etwas anderes bezahlen. Gegen dieses Übel gibt es kein Mittel außer dem persönlichen Verzicht. Zeitung lesen und Radio hören erzeugen psychische Abhängigkeit, die sich wie die körperliche Sucht nach Drogen, Tabak und Alkohol nur durch die Willensanstrengung des Süchtigen besiegen lässt. Solange Menschen ihrem Heißhunger nach Mord- und Skandalgeschichten und Comics erliegen oder nach Seifenopern und Swing, solange erliegen sie dem Einfluss der Propaganda, die diese süchtig machenden Reize stets begleitet. Unlängst befragte die Führung einer New Yorker Gewerkschaft ihre Mitglieder nach ihren Lesegewohnheiten. Unter anderem wurden ihnen folgende Fragen gestellt. Welche Zeitung lesen Sie regelmäßig? Welche Zeitung erscheint Ihnen am wenigsten vertrauenswürdig und am verlogensten? 60% der Mitglieder waren der Ansicht, dass Zeitung X die verlogenste im Raum New York war, doch mehr als 40% gaben an, sie täglich zu lesen, weil die Comics besser und die Sensationsmeldungen blutrünstiger waren. Wie immer ist es ein Fall von Video meliora proboque, deteriora sequor. Das Bessere sehe ich und lob ich, Schlechterem folget das Herz. Unter den gegebenen Umständen lässt sich der Einfluss von Zeitung X nur durch Verzicht der Leser verringern. Fortgesetzte Hingabe an die psychischen Suchtmittel hat ihren Preis. Und dieser Preis ist unerwünschte Propaganda. 3. Indem die Wissenschaft der herrschenden Oligarchie wirkungsvollere Zwangs- und Überzeugungsmittel zur Verfügung stellt, trägt sie direkt zur Konzentration der Macht in den Händen der wenigen bei. Doch auch indirekt leistet sie wichtige Beiträge in diese Richtung, und zwar auf zweierlei Weise. Erstens, indem sie die Methoden der Massenproduktion und Distribution in immer größeren Bereichen der Industrie und Landwirtschaft einführt. Und zweitens, indem sie gerade durch ihre Fortschrittlichkeit eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Unsicherheit schafft, die die Betroffenen, Eigentümer und Manager ebenso wie Arbeiter, dazu zwingt, den Staat um Unterstützung zu ersuchen. Diese beiden Faktoren der Machtkonzentration wollen wir uns nun genauer ansehen. A. Wenn es darum ging, die Ergebnisse der objektiven wissenschaftlichen Forschung zur Anwendung zu bringen, haben sich Erfinder und Techniker stärker darauf konzentriert, Großkonzerne mit teuren Maschinen zur Massenproduktion und Distribution auszustatten und weniger darauf, Einzelne und Genossenschaften mit billigen, einfachen, aber wirkungsvollen Produktionsmitteln für den Eigenbedarf und für die Bedürfnisse lokaler Märkte zu versorgen. Das liegt daran, dass die Arbeit für Massenproduzenten mehr Geld einbringt. Diese verfügen über mehr finanzielle Mittel, weil Banken erkennen, dass ein zentralisiertes System der Produktion und des Vertriebs ihnen mehr Profit verspricht als ein dezentralisiertes. In Klammern sei angemerkt, dass die Konzentration der Finanzmacht der wissenschaftlichen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts voranging und weitgehend dafür verantwortlich ist, dass die industrielle Zivilisation zu dem verabscheuungswürdigen Gebilde wurde, das sie war und überwiegend bis heute ist. In ganz Europa befanden sich Boden und natürliche Ressourcen nicht im Eigentum der zahlreichen Kleinpächter. Und sie waren auch kein Eigentum eines Souveräns, der sie an die Kleinpächter abgab und den Pachtzins, der finanzielle Ausdruck des gesellschaftlichen Wertes des Landes, für soziale Zwecke verwendete. Vielmehr war der größte Teil des Bodens und der Ressourcen das Monopol einer kleinen Klasse von Grundbesitzern, die den sozialen Wert dessen, was eigentlich Gemeingut hätte sein sollen, zu ihrem persönlichen Nutzen vereinnahmten. Daher rührt die ursprüngliche Zentralisierung der Finanzmacht. Eine Macht, die dazu genutzt wurde, um die neuen technologischen Entdeckungen nicht zum Nutzen der Kleinproduzenten und Genossenschaften einzusetzen, sondern für die Klasse, die allein über größere Geldmittel verfügte. Das zentralisierte Bankwesen brachte die zentralisierte Industrie hervor, und die Erträge der zentralisierten Industrie wiederum vergrößerten die Macht des zentralisierten Bankwesens, mit der es die vollständige Zentralisierung von Produktion und Distribution weiter vorantrieb. Die Bündelung der Industriekapazitäten in Großfabriken führte dazu, dass sich weite Teile der Bevölkerung in Städten ballten und eine immer größere Zahl an Menschen von einigen wenigen privaten Kapitalisten und ihren Direktoren abhängig wurde, beziehungsweise von einem einzigen nationalen Kapitalisten, dem Staat, mit seinen Politikern und Beamten. Was die Freiheit angeht, gibt es kaum einen Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Bossen. Staatliche Unternehmen sind bis heute nach dem Vorbild kapitalistischer Konzerne gestaltet. Die Verstaatlichung hat vor Boden und natürlichen Ressourcen nicht Halt gemacht, und sie hatte nicht zum Ziel, Selbstständigen oder Genossenschaften freien Zugang zu den Mitteln der Kleinproduktion, zu persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung zu geben. Demokratische Institutionen funktionieren am besten, wenn ein Großteil der Bürger über Boden und ausreichende Werkzeuge und Fertigkeiten verfügt, um seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, ohne auf finanzkräftige Privatkapitalisten oder den Staat angewiesen zu sein. Wo, wie in der heutigen westlichen Welt, ein Großteil der Bürger nichts besitzt, oft nicht einmal Fertigkeiten, da die Arbeit an den halbautomatischen Maschinen keine besonderen Fähigkeiten verlangt, sind persönliche Freiheiten und politische und bürgerliche Rechte in erheblichem Maße abhängig von der Gnade der kapitalistischen oder staatlichen Eigentümer und Direktoren der Produktions- und Distributionsmittel und ihrer Bereitschaft, sich an die demokratischen Spielregeln zu halten. Um ihre Interessen zu fördern und sich vor Unterdrückung zu schützen, schließen sich die besitzlosen Arbeiter zu Gewerkschaften zusammen. Diese haben viel dazu beigetragen, den Ehrgeiz und die Gier der Kapitalisten zu zügeln und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Doch Gewerkschaften sind genauso Gegenstand von Gigantismus und Zentralisierung wie die Industrie. So kommt es, dass die Masse der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter oft von zwei Oligarchien abhängig ist, den Bossen und den Gewerkschaftsführern. Auf erstere haben sie gar keinen Einfluss, außer durch Streik oder Androhung desselben. Auf letztere ist ihr Einfluss bestenfalls vage. Selbstbestimmung, der eigentliche Kern der demokratischen Freiheit, ist in ihrem beruflichen Leben weitgehend unbekannt. Der Grund ist, wie wir gesehen haben, ihre Besitzlosigkeit und die daraus folgende Abhängigkeit von privaten oder staatlichen Eigentümern und Direktoren der Mittel der Massenproduktion und Distribution. Diese Besitzlosigkeit ist wiederum unter anderem eine Folge des Fortschritts der angewandten Wissenschaften. Ein Fortschritt, der unter der Ägide des zentralisierten Bankwesens die Massenproduktion begünstigt, auf Kosten der Kleinproduktion für den Eigenbedarf von Selbstständigen oder Genossenschaften oder zur Versorgung lokaler Märkte. In den meisten hochindustrialisierten Staaten haben die angewandte Wissenschaft und ihre Verbündeten und Herren im zentralisierten Bankwesen die traditionellen Muster der Landwirtschaft von Grund auf verändert. In den Vereinigten Staaten ist der Anteil der Bevölkerung, der vom Land lebt, in den vergangenen Jahren auf ein Fünftel geschrumpft. Gleichzeitig sind einzelne Privatbesitzungen größer geworden, denn mächtige Unternehmen fügen einen Acker an den anderen, um den maschinellen Anbau bis an die Grenzen auszuschöpfen. An die Stelle von Kleinbauern, die in erster Linie für den Eigenbedarf produzierten und erst in zweiter Linie für den Markt, treten Unternehmer, die in erster Linie für den Markt produzieren und mit dem so verdienten Geld aus der Werbung bekannte, verarbeitete und wenig natürliche Lebensmittel im Laden kaufen. In Russland erfolgte der Prozess, im Zuge dessen die Kontrolle über den Boden zentralisiert und die Landwirtschaft industrialisiert wurde, auf staatliche Anordnung und ging mit der Liquidierung einer ganzen gesellschaftlichen Klasse einher. Es scheint allerdings, als habe man auch dort wieder ein gewisses Maß an Privateigentum zugelassen, um die Moral der Arbeiter zu verbessern und so die Effizienz der Landwirtschaft zu steigern. B. Zu den üblichen Folgen des rasanten Fortschritts der angewandten Wissenschaften gehören die technische Arbeitslosigkeit sowie die plötzliche und unerwartete Notwendigkeit, bewährte landwirtschaftliche und industrielle Produktionsmethoden zu verändern. Zu schnelle Positions- und Zustandsveränderungen können fatale Konsequenzen für Lebewesen haben und sogar tödlich sein. Deshalb legen wir einen Fallschirm an, wenn wir aus einem Flugzeug springen, und steigen im türkischen Bad nicht gleich ins heißeste Becken. Analog kann das menschliche Wohl Schaden nehmen, wenn gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen zu schnell und zu häufig erfolgen. Die Einführung einer fortschrittlichen Technologie geht mit unablässigen und oft sehr schnellen und alarmierenden Veränderungen des wirtschaftlichen, politischen und ethischen Zustands einher. Und diese Veränderungen verursachen in der betroffenen Gesellschaft chronisches Unbehagen und Instabilität. Eines Tages werden uns Sozialwissenschaftler vielleicht sagen können, was der ideale Umfang und die ideale Geschwindigkeit der Veränderung ist. Bis dahin sind westliche Gesellschaften ihren fortschrittlichen Technologien ausgeliefert, mit sämtlichen unangenehmen Folgen für die Betroffenen. Der Mensch als moralisches, soziales und politisches Wesen wird dem Homo Faber geopfert, dem Ingenieur, Erfinder und Gerätebauer. Gleichzeitig ist die technische Arbeitslosigkeit ein bleibendes Phänomen, Jedes arbeitssparende Gerät, jedes neue und effizientere Verfahren, das an die Stelle eines älteren und weniger effizienten tritt, führt lokal und vorübergehend zu einem Rückgang der Beschäftigung. Auf lange Sicht könnten die durch den technischen Fortschritt Verdrängten in anderen Branchen oder, da die zusätzliche Effizienz zu Preissenkung, Nachfragesteigerung und Expansion führen kann, die in einigen Fällen die technische Arbeitslosigkeit wieder wettmacht, sogar in derselben Branche unterkommen. Doch was langfristig passiert, ist belanglos für die Besitzlosen, die durch Hunger und die Elemente gezwungen sind, ihren Lebensunterhalt kurzfristig zu bestreiten. Für sie ist chronische soziale und wirtschaftliche Unsicherheit die eigentliche Folge des wissenschaftlichen Fortschritts. Man muss noch einmal betonen, dass der Fortschritt der angewandten Wissenschaften nicht die einzige Ursache ist. Massenarbeitslosigkeit und wiederkehrende Rezessionen haben eine Vielzahl einander verstärkender Ursachen. Meteorologische, finanzielle und psychologische Faktoren spielen hier genauso eine Rolle wie Wissenschaft und Technik. Wie sich die Bedeutung dieser Faktoren zueinander verhält, darüber herrscht unter Experten keine Einigkeit. Es wurden viele Theorien über Rezessionen und Arbeitslosigkeit aufgestellt und jede betont eine der bekannten Ursachen auf Kosten aller anderen. Keine dieser Theorien ist allgemein anerkannt, doch alle, und darauf kommt es hier an, sind sich darin einig, dass die technische Arbeitslosigkeit real ist und dass der Fortschritt der angewandten Wissenschaften erheblich zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unsicherheit beiträgt, wie sie für moderne Industriegesellschaften typisch ist. In kapitalistischen Ländern sind Kreditgeber durch die traditionellen Regeln des Geld- und Finanzwesens gezwungen, mit Beginn des Aufschwungs die Kreditvergabe zu drosseln, womit der Aufschwung in eine Rezession umschlägt. Gleichzeitig werden die Eigentümer der Industrieunternehmen von den Regeln der Profitwirtschaft zu etwas gezwungen, das Thorstein Veblen als kapitalistische Sabotage bezeichnete. Das heißt, aufgrund der Notwendigkeit, Gewinne zu erwirtschaften, müssen sie ihre Direktoren daran hindern, so viele Güter so günstig herzustellen, wie sie es rein technisch könnten. In beiden Fällen verschärfen traditionelle Regeln die durch den technischen Fortschritt verursachte gesellschaftliche und wirtschaftliche Unsicherheit. Staatssozialisten behaupten, das Heilmittel gegen dieses Übel sei die Verstaatlichung des Bankwesens, des Bodens und der Industrie. Mit anderen Worten, eine vollständige und endgültige Konzentration der wirtschaftlichen und politischen Macht in den Händen der aktuell herrschenden Politiker und ihrer Manager. Doch Macht ist ihrem Wesen nach expansiv und lässt sich nur durch andere Mächte von gleicher oder vergleichbarer Größe eindämmen. In einem sozialistischen Staat gäbe es jedoch innerhalb der Gesellschaft keine Gruppe, die ernstzunehmenden Widerstand gegen die politisch und wirtschaftlich allmächtige Exekutive leisten könnte. Die politischen Bosse und Beamten, die den Staat kontrollieren, würden ihrerseits lediglich von einer papierenen Verfassung kontrolliert. In Fällen, in denen der Staatssozialismus durch gewaltfreie und verfassungsmäßige Mittel auf eine kapitalistische Demokratie folgt, blieben die politischen Spielregeln vermutlich in vielerlei Hinsicht dieselben wie unter dem vorhergehenden Regime. Denn solange das neue System von Menschen geführt wird, die mit demokratischen Traditionen groß geworden sind, werden die Regeln der Verfassung vermutlich eingehalten. Doch was passiert, wenn darauf eine neue Generation folgt, die unter einem allmächtigen Staat aufgewachsen ist? Nur die naivsten Optimisten, die vor den historischen und psychologischen Tatsachen die Augen verschließen, können glauben, dass die in der Verfassung verankerte Garantie der Freiheit, eine Garantie, die nicht von der Realität der politischen und wirtschaftlichen Macht gestützt wird, von Menschen geachtet wird, die nur die Tatsache der staatlichen Allmacht auf der einen Seite und die massenhafte Abhängigkeit von und daraus folgende Hörigkeit gegenüber dem Staat und seinen Vertretern auf der anderen Seite kennen. Der technische Fortschritt schafft also wirtschaftliche und gesellschaftliche Unsicherheit. Und in kapitalistischen Ländern wird diese Unsicherheit durch die traditionellen Regeln des Bank- und Finanzwesens und der Massenproduktion weiter verschärft. Durch Verstaatlichung oder zumindest eine strenge Kontrolle von Industrie, Landwirtschaft und Banken könnte der Staat die regelmäßigen Rezessionen vermutlich beseitigen und durch finanzielle und politische Maßnahmen die gravierendsten Folgen des wissenschaftlichen Fortschritts abmildern. Auf diese Weise ließen sich die Vorteile des zentralisierten Finanzwesens, der Massenproduktion und der quasi-industriellen Landwirtschaft mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Sicherheit für die breite Masse in Einklang bringen. Doch alles hat seinen Preis. Und es scheint unwahrscheinlich, dass die so erreichte Sicherheit lange neben jener gesetzlich garantierten Freiheit existieren würde, die, wie Lord Acton nicht müde wurde zu betonen, der Zweck allen politischen Handelns und jeder gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung ist. Heute haben sich die Schrecken der Unsicherheit, vor allem in Form der Massenarbeitslosigkeit, so tief ins öffentliche Bewusstsein gebrannt, dass die meisten Menschen, wenn sie zwischen Freiheit und Sicherheit wählen sollten, ohne zu zögern für Sicherheit stimmen würden. In anderen Phasen der Geschichte war die Situation ähnlich. In der Untergangsphase des Römischen Reichs waren Leben und Eigentum derart unsicher, dass viele freie Bauern und Freisassen ihr Land und sogar sich selbst dem nächstbesten Aristokraten übereigneten, um sich seinen Schutz zu sichern. Es schien ihnen besser, Diener oder Haussklave eines mächtigen Adeligen zu werden, als frei, aber den Banditen, Barbaren und Soldaten anderer Potentaten ausgeliefert zu sein. Heute hat die Unsicherheit zwar andere Ursachen als vor 1500 Jahren, doch die meisten Menschen reagieren ähnlich, mit dem Wunsch, Freiheit gegen Schutz einzutauschen und Unabhängigkeit gegen ein garantiertes Auskommen im Dienste derer, die über Macht verfügen. Doch Macht korrumpiert. Und wenn die Tyrannei der Bosse, die den allmächtigen Staat kontrollieren, früher oder später unerträglich wird, dann werden die Massen, die sich heute nach Sicherheit sehnen, noch glühender nach Freiheit verlangen. Dass sie diese Freiheit von einer herrschenden Minderheit bekommen werden, die von der Wissenschaft mit den neuesten Flammenwerfern und Atombomben ausgestattet wird, ist in höchstem Maße unwahrscheinlich. Die einzige Hoffnung für die Zukunft ist Satyagraha, der gewaltlose Widerstand. Doch in der Welt von heute ist keine breite Befreiungsbewegung zu erkennen. Im Gegenteil, die breite Masse verlangt allenthalben nach mehr staatlicher Kontrolle. Wobei diese Forderung keineswegs nur auf die Massen beschränkt ist. Die Eigentümer und Direktoren der verschiedenen kapitalistischen Produktionssysteme sind ebenfalls Opfer der allgemeinen Unsicherheit. Auch sie wünschen sich ein gewisses Maß an staatlicher Kontrolle, genug, um ihre Profite zu sichern, aber natürlich keine Enteignung oder Verstaatlichung. Gibt es eine Möglichkeit, die materiellen Vorteile der modernen Technik nicht nur mit Sicherheit, sondern auch mit Freiheit in Einklang zu bringen? Ich schließe mich den Dezentralisten an und bin der Ansicht, solange die Ergebnisse der Wissenschaft nur zu dem Zweck angewandt werden, unser System der Massenproduktion und Distribution immer raffinierter und spezialisierter zu gestalten, solange kann es nichts anderes geben als eine immer größere Zentralisierung der Macht in immer weniger Händen. Und die Konsequenz dieser Zentralisierung der wirtschaftlichen und politischen Macht ist der fortschreitende Verlust der bürgerlichen Freiheiten, der persönlichen Autonomie und der Selbstbestimmung für die breite Bevölkerung. Doch an dieser Stelle müssen wir anmerken, dass es an den Erkenntnissen der objektiven Wissenschaft nichts gibt, was uns dazu zwingen würde, sie in den Dienst eines zentralisierten Finanzwesens, der Industrie und des Staats zu stellen. Wenn Erfinder und Techniker dies wollen, können sie diese Erkenntnisse genauso dazu verwenden, die wirtschaftliche Autonomie und folglich die politische Selbstbestimmung von Kleineigentümern zu stärken, die allein oder in Genossenschaften tätig und nicht an Massendistribution interessiert sind, sondern an der Versorgung ihrer Familien und lokalen Märkte. Der Schabbat wurde für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Schabbat. Dasselbe gilt für die angewandte Wissenschaft. Menschen haben bestimmte physische und psychische Bedürfnisse. Sie brauchen Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Und im Sinne des Erhalts ihrer moralischen und geistigen Gesundheit müssen sie die Möglichkeit erhalten, ihr latentes Potenzial so weit auszuschöpfen, wie es mit den Freiheiten und dem Wohl der anderen vereinbar ist. Über diese primären psychischen Bedürfnisse hinaus hat der Mensch auch spirituelle Bedürfnisse. den Wunsch, seine wahre Bestimmung zu erfüllen und die absolute Wirklichkeit zu erkennen, dass Atman und Brahman eins sind, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dass Tao oder Logos zugleich transzendent und immanent sind. Es scheint offensichtlich, dass sich diese psychischen und spirituellen Bedürfnisse nur befriedigen lassen, wenn der Mensch erstens ein Mindestmaß an persönlicher Unabhängigkeit und Verantwortung innerhalb einer selbstbestimmten Gruppe erreicht, seine Arbeit zweitens ein Mindestmaß an ästhetischem Wert und menschlicher Sinnhaftigkeit hat und wenn er drittens in organischer, verwurzelter und symbiotischer Beziehung zu seiner natürlichen Umwelt lebt. Aber in modernen Industriegesellschaften verbringt die überwältigende Zahl von Männern und Frauen ihr Leben in hässlichen Städten. Ihr Lebensunterhalt ist abhängig von einem kapitalistischen oder staatlichen Boss. Sie gehen monotonen, mechanischen und an sich sinnlosen Maschinen- oder Schreibtischtätigkeiten nach, sind entwurzelt, besitzlos und vollständig losgelöst von der Welt der Natur, der sie als Tiere noch immer angehören und in der sie als Menschen, ausreichende Bescheidenheit und Lernbereitschaft vorausgesetzt, die spirituelle Wirklichkeit entdecken könnten, in der die gesamte belebte und unbelebte Welt ihren Urgrund hat. Der Grund für diesen trostlosen Zustand ist die fortschreitende Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Dienste der Massenproduktion und Distribution der Industrie. Mit dem erklärten oder impliziten Ziel, die Zentralisierung der Macht in Finanzwelt, Produktion und Staat weiter voranzutreiben. Aber nehmen wir nun einmal an, dass diejenigen, die es sich zur Aufgabe machen, wissenschaftliche Errungenschaften in den Dienst der Wirtschaft zu stellen, dies nicht zum Nutzen von Großkonzernen, Großstädten und Großregierungen tun, sondern mit dem erklärten Ziel, Menschen profitable und an sich sinnvolle Arbeit zu ermöglichen, Männern und Frauen zu helfen, von den Bossen unabhängig zu werden und selbstständig oder als Mitglieder einer selbstbestimmten Genossenschaft zu arbeiten, die für den Eigenbedarf und für die Bedürfnisse lokaler Märkte eintritt. Nehmen wir an, das wäre von nun an der Zweck aller Erfinder und Ingenieure. Unterstützt durch geeignete Gesetze würde dieser neu ausgerichtete technische Fortschritt nicht wie heute zu einer weiteren Machtkonzentration und einer vollständigeren Unterwerfung der vielen unter die wenigen führen, sondern eine fortschreitende Dezentralisierung vorantreiben, der Bevölkerung, der Verteilung des Bodens sowie des Eigentums an den Produktionsmitteln und der politischen und wirtschaftlichen Macht. In seinen Untersuchungen hat Ralph Borsody gezeigt, dass Methoden der Massenproduktion und Distribution technisch nur bei einem Drittel der Produktion aller Waren überhaupt gerechtfertigt ist. Bei den verbleibenden zwei Dritteln werden die wirtschaftlichen Vorteile der Massenproduktion aufgewogen durch die zusätzlichen Kosten des Vertriebs über große Entfernungen, sodass die lokale Produktion von Selbstständigen oder Genossenschaften, die für ihren eigenen Lebensunterhalt oder regionale Märkte arbeiten, wirtschaftlicher wäre als die Massenproduktion in zentralisierten Großfabriken. Zu diesen wirtschaftlichen Vorteilen der Dezentralisierung kommen die sozialen Vorteile einer befriedigenderen Arbeit für mehr Menschen, ein größeres Maß an Selbstbestimmung und Demokratie und eine segensreiche Befreiung von der dummen oder gar gefährlichen Form der Erwachsenenbildung, wie sie die Massenproduzenten von Konsumgütern mittels ihrer Werbung verbreiten.